herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast. Hier lade ich alle 2 Wochen Experten ein rund um die Kryptowährung und spreche auch selbst über meine Erfahrungen mit einem Ziel, 1 Million Frauen dazu zu begeistern, 1 Million Satoshi zu kaufen. Was bedeutet die brandneue MiCA-Regulierung für Bitcoin? Was sind digitale Zentralbankwährungen, also CBDCs? Und ist es möglich, AI, also Artificial Intelligence, mit Bitcoin zu kombinieren? Gibt es da neue Geschäftsmodelle? All das bespreche ich mit Philipp Sandner. Philipp Sandner hat das Frankfurt School Blockchain Center gegründet in der Frankfurt School of Management and Finance und ist auch unter die Top 40 Ökonomen Deutschlands gewählt worden von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, von der FAZ. Er ist aber auch gern gehörte Stimme bei Bitcoin-Konferenzen, Events, in Podcasts und YouTube-Channels rund um Bitcoin und bietet zahlreiche kostenlose Lehrgänge an über die Frankfurt School, über Bitcoin und auch die Blockchain-Technologien. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und Teil wirst von 1 Million Satoshi. Aber jetzt fangen wir an mit dem Interview mit Philipp. Bis gleich! Die Mission von 1 Million Satoshi ist ja, möglichst viele Frauen davon zu begeistern, 1 Million Satoshi zu kaufen. Und es gibt 2 Partner, die mich dabei unterstützen. Der erste Partner heißt Relay. Das ist ein Schweizer Unternehmen, das eine App anbietet, die wirklich einfach und benutzerfreundlich Bitcoin-Käufe ermöglicht. Ich buchstabiere mal R-E-L-A-I. Und mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi erhältst du einmalig günstigere Gebühren von -20% bei jedem Bitcoin-Kauf, also ein Rabatt von 20% mit dem Code 1 Million Satoshi. Der zweite Partner ist Shift Crypto, ebenfalls ein Schweizer Unternehmen. Die haben die Hardware-Wallet Bitbox 02 auf den Markt gebracht, die maximal sicher ist und auch wieder für Anfängerinnen sehr einfach zu bedienen. Wenn du also größere Beträge aufbewahren möchtest, dann kann ich dir die Bitbox 02 sehr ans Herz legen. Du erhältst alle Links in den Shownotes, damit kannst du dann ganz einfach zugreifen und dir selbst diese App runterladen bzw. auch die Cold Wallet bestellen. Ich freue mich, wenn du Teil wirst von 1 Million Satoshi. Bis bald! Hallo Philipp, schön, dass du Teil bist von 1 Million Satoshi.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Total. Aber Philipp, was motiviert dich denn? Warum widmest du dein Arbeitsleben den Kryptowährungen?
Naja, zunächst mal würde ich eigentlich eher sagen, dass ich mein Arbeitsleben dem Thema Ausbildung widme. Ich bin ja an der Uni tätig, da in Frankfurt, an der Frankfurt School. Und da geht es natürlich primär um das Thema Ausbildung. Ich habe aber zeitlich vorher gelagert schon das Thema Bitcoin, Kryptowährungen und so weiter entdeckt und habe dann eben intern mit dem Präsidenten damals gesagt, wir müssen uns dem Thema Blockchain nähern. Zu dem Zeitpunkt damals war Bitcoin schon das Projekt Nummer 1, Ethereum kam gerade so auf und damals, das war vor ungefähr 7 Jahren, gab es auch noch die ganzen Blockchain-Enterprise-Projekte, aus denen allerdings nichts geworden ist. Und insofern merken wir halt auch, dass gerade junge Leute, die wir ausbilden, also so Alter 20 bis 35, dass die Leute primär an dem Thema Krypto interessiert sind. Die Industrie hat die Enterprise-Blockchain-Projekte nicht ans Laufen bekommen. Krypto ist aus meiner Sicht sowieso viel spannender. Das größte Krypto-Projekt ist eben der Bitcoin, das zweitgrößte Ethereum, das ist sicherlich alles schon bekannt. Und insofern macht es einfach unglaublich Spaß. Und ich freue mich auch, dass ich die Chance hatte, an der Uni wirklich also Tag für Tag mit dem Thema zu tun zu haben. Ja, also ich habe wirklich jetzt 7 Jahre hinter mir Blockchain Center, Tausenden von Leuten Kontakt gehabt, mit vielen, vielen, vielen Leuten gesprochen. Dann kriegt man irgendwann einen ganz guten Überblick und kommt halt schon zum Ergebnis, dass die Public-Blockchain-Szene, also quasi Krypto, wenn man so will, besser funktioniert als die Enterprise-Blockchain-Systeme. Auch wenn der digitale Euro langsam aufkommt, da sprechen wir ja später nachher noch drüber. Und innerhalb der Kryptowelt, wie gesagt, ist ja bekannt, Bitcoin ist einfach mit Abstand das größte Projekt.
Ja, spannend, du machst es schon seit 7 Jahren, da bist du echt der totale Vorreiter. Was hat sich denn so entwickelt, auch in der Ausbildungsszene? Gibt es da immer mehr Unis, die da das aufgreifen oder seid ihr da noch auf alleinigen Posten?
Also ja, das ist eine gute Frage. Also in Deutschland gibt es ja ungefähr so plus minus 500 Hochschulen in aller Couleur, Fachhochschulen, Unis mit technischem Einschlag, mit anderem Foki und so weiter, also alles. Und ich hätte damals eigentlich gedacht, als wir das Blockchain Center gestartet hatten, das war 2017, dass wir relativ schnell sein müssen, weil eben andere Hochschulen sicherlich nicht schlafen und das Thema ebenfalls so schnell aufgreifen. Das war meine Annahme damals. Aber es kam halt anders, weil bis heute, 7 Jahre später, kann man sehen, dass vielleicht 10 Hochschulen dem Thema von 500, also 10 von 500, dem Thema einen gewissen Raum einnehmen. Das heißt, gewisser Fokus auf Blockchain-Einführung, das heißt Ethereum, Bitcoin und so weiter ist da drin. Aber zum Beispiel komplexere Themen, ja, aus dem Web3-Bereich, ja, sei es DeFi oder jetzt im Bitcoin-Ökosystem das Lightning-Netzwerk und anderes, wird eigentlich momentan noch kaum irgendwo mit einer gewissen Vertiefung dargestellt. Das wird sich sicherlich mal noch ändern, aber es hat jetzt sehr lange gedauert, bis mal jetzt die ersten 10, 15 Hochschulen dem Thema einen gewissen Raum eingeben. Wahrscheinlich liegt es eben immer an den Individuen, die das Thema vorantreiben. In der Frankfurt School war jetzt halt ich und mochte das Thema, habe es entsprechend gepusht. An der Hochschule mit Weida gab es den Herrn Ittner und ein paar andere, die es gepusht haben. Und in Berlin die Katharina Adam zum Beispiel. Und wenn halt an einer Hochschule so jemand nicht ist, dann fehlt es halt. Man sieht ja wirklich wie im Bilderbuch, dass das Thema hierarchisch von unten nach oben kommt. Also man braucht jemand, der das mag und der das vorantreibt. Es gibt offenbar keine strategischen Initiativen im Sinne eines Präsidiums einer Hochschule, die dann eine Blockchain-Initiative starten und sagen, wir müssen uns dem Thema nähern. Also da, wo die Leute sind und arbeiten, die mit dem Thema zu tun haben, dort scheint es einen gewissen Raum einzunehmen, aber eher bottom-up.
Ja, wow. Also genauso wie Bitcoin ja eigentlich so auch funktioniert oder auch gedacht ist, dass es funktionieren soll, dass es halt wirklich eine Bottom-up-Bewegung ist, ist ja auch ein schönes Zeichen. Und ja, hoffentlich kommen da auch mehr Unis dazu. Auf jeden Fall finde ich toll, wie du das auch vorantreibst, das ganze Thema, und auf YouTube-Channels bist, im Podcast bist. Also man kann es ja richtig gut verfolgen. Natürlich auch im Fernsehen einige Auftritte hast, die ich sehr gern verfolgt habe, da auch nochmal. Und auch Bitcoin versuchst nochmal zu erklären und einen anderen Standpunkt auch mit reinzubekommen, der oft halt von den Medien auch nochmal vertrieben oder bereitgestellt wird.
Ja, aber es ändert sich einiges, gell? Also das ist schon faszinierend, wenn man überlegt, wenn man mal mit Journalisten spricht, das war vor einigen Jahren, war das so, da war die Standardfrage war, wie ist es mit dem Stromverbrauch und die Kriminalitätsfinanzierung und also fast schon Suggestivfragen. Und das hat sich jetzt in den jüngeren Jahren oder Monaten schon deutlich gewandelt. Also die Journalisten fragen, haben das jetzt verstanden, ja, dass der Stromverbrauch ein Problem ist, aber dass der eben teilweise eher mit dem CO2-Fußabdruck zusammenhängt. Das Thema Kriminalitätsfinanzierung ist jetzt so langsam aus der Welt, nachdem man jetzt weiß, dass die Regulierung dazu geführt hat, dass der Anteil von problematischen Transaktionen zunehmend fällt. Und das weicht jetzt so langsam, also wirklich einem offenen Interesse von Journalisten, so nach der Frageart, so Herr Sandner, jetzt müssen Sie es nochmal kurz erklären, warum gibt es vielleicht auch gute Gründe für den Bitcoin? Und niemand ist jetzt ein Advokat von dem Bitcoin und promotet den im Sinne der Medien. Also jetzt mal von den Mainstream-Medien, aber zumindest bekommen die Journalisten wirklich jetzt zunehmend eine ganz interessante Offenheit, Neutralität und vor allem Neugier. Also das ist wirklich auffallend. Also da tut sich jetzt wirklich in den jüngeren Monaten und Jahren einiges.
Ja, schön zu hören. Aber jetzt mal apropos verstanden und auch Regulierung. Haben die Politiker neben den Journalisten auch Bitcoin verstanden? Was ist jetzt so mit der Mika-Regulierung, die brandneue, die da rausgekommen ist? Was ist dein Eindruck davon?
Also ich glaube nicht, dass die Politiker in Gänze verstanden haben, was hier passiert. Aber das ist auch vielleicht gar nicht die Aufgabe eines Politikers, Bitcoin zu verstehen. Der Politiker, so wie ich ihn jetzt mal so framen würde, ist ja eine Person, die versucht, klappt nicht immer, aber die versucht, das Wohle der Gesellschaft im Blick zu haben. Und da ist vor allem der Verbraucherschutz relevant, ja. Das heißt, früher gab es die ganzen ICOs, vor 1-2 Jahren die ganzen NFT-Geschichten. Und das hat den Regulator, also den Staat, aber auch die Politiker auf den Plan gerufen, um zu sagen, wir müssen was dagegen tun. Es kann nicht sein, dass hier Betrügereien herrschen. FTX und so weiter gehört ja alles mit dazu. Und deswegen ist eigentlich die europäische Regulierung, auch die deutsche, auch Österreich und überall Schweiz, geprägt von nicht unbedingt Standortpolitik, sondern von eher von Konsumentenschutz. Man möchte letztendlich den Leuten in ihrer Freiheit ermöglichen, Dinge zu tun, die sie wollen. Bitcoin kaufen, Ethereum kaufen, was immer jemand möchte. Aber man möchte gleichermaßen die Betrügereien aussortieren, damit nicht jeder einfach nur machen kann, was er will, im Sinne von diesen ICOs und NFT-Badges, die da verkauft wurden. Und das ist insofern interessant, wie ich finde, weil die MiCA-Regulierung eigentlich einen ziemlich interessanten Anschub hatte. Letztendlich war die MiCA-Regulierung deswegen so zügig und dynamisch gestartet, weil eben Facebook plante, in Europa seine Zelte aufzuschlagen mit der damaligen geplanten Libra-Währung. Mhm. Die Libra-Währung hätte eigentlich so eine Art Stablecoin sein sollen, also quasi anders als Bitcoin ohne Volatilität und weiterhin letztendlich eben analog zu dem Euro mit sehr viel Akzeptanz stellen, weil wenn Facebook das geschafft hätte, dann wäre der Libra vielleicht eingebaut worden in Facebook und Instagram und WhatsApp und so weiter und so fort. Und damit wäre das Geldmonopol des Staates in Frage gestellt worden, weil eine private Firma erstens Millionen von Akzeptanzstellen erzeugt und zweitens eben eine stabile Währung oder sowas in dieser Art schafft. Und das letztendlich hat den Staat und auch die Zentralbanken auf den Plan gerufen. Und wir wissen ja, dass deswegen dem Projekt Libra von Facebook wirklich also die Stirn geboten worden ist. Und all das hat dazu geführt, dass sich sowohl die Zentralbanken mit dem digitalen Euro oder digitaler Dollar beschäftigen und auch der Staat sagt, wir müssen die Regulierung so bauen, dass wenn eine Firma wie Facebook sich erdreistet, eine Währung dieser Art zu schaffen, dass dann eben alle möglichen Regeln eingehalten werden. Und so ist die MiCA-Regulierung entstanden, letztendlich schon mit dem Plan im Hinterkopf, Facebook und so weiter nicht unbedingt zu regulieren, aber eben Anforderungen zu stellen, an die Facebook sich zu halten hat. Und die Regeln sind dann so hart geworden, dass Facebook am Ende ja die Rolle rückwärts gemacht hat und das Projekt Libra eingestampft hat. Ein, zwei Jahre später hat Facebook sich selber ja einen neuen Twist gegeben und sich in Meta umbenannt, um das Metaverse zu promoten. Ja, das ist ja die Historie, die hier entstanden ist. So ist die MiCA entstanden und interessanterweise, wie gesagt, wir leben ja hier in Europa in einer Demokratie. Das heißt, die freiheitlichen Werte haben durchaus einen hohen Stellenwert. Man möchte in Europa den Leuten erlauben zu tun, was sie machen wollen. Sie können Bitcoin kaufen, Ethereum kaufen, was auch immer. Aber es gibt eben links und rechts entsprechende Banden, die eingehalten werden müssen. Ja, zum Beispiel keine Geldwäsche, kein Steuerbetrug, keine Kriminalitätsfinanzierung und, und. Aber innerhalb dieser Bande darf ein Europäer bitteschön machen, was er will. Und das finde ich eigentlich eine sehr erwachsene Sicht der Dinge. Ist auch in Ordnung. Also keiner möchte, dass Bitcoin zu Geldwäschezwecken verwendet wird. Und genau so ist die MiCA endlich dann gestartet und über die Jahre hinweg geschliffen worden, verändert worden. Es müssten ja wirklich also Dutzende Regierungen in Europa dieses ganze Vorhaben unterstützen. Das musste von der Europäischen Kommission heraus dann in das Parlament und überall durch die ganzen Institutionen durch, sodass das dann vor einigen Wochen final verabschiedet wurde und sie wird dann eben mit ihren ganzen Regeln nächstes Jahr in Kraft treten, sodass quasi ab dann sich die Unternehmen, die mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen hantieren wollen, sich an die Regeln halten müssen. Welche Regeln sind das? Das ist zum Beispiel das Thema Verwahrung, ja, dass quasi der Bitcoin bei einer Börse, die in Europa ansässig ist, entsprechend sicher verwahrt wird, damit die Kunden letztendlich dieser Technologie und auch der Börse und der Regulierung vertrauen können. Das ist quasi das Gegenteil wie FTX. Ja, FTX war ja nicht in Europa ansässig, sondern auf den Bahamas. Mhm. Und zum Beispiel die Preisentwicklung wird auch, also die Preisentwicklung ist das falsche Wort, also quasi, wie wird der Preis von Bitcoin festgestellt? Auch das wird reguliert, damit zum Beispiel wie am Aktienmarkt auch keine Preismanipulation eintreten kann. Und das sind alles eigentlich wirklich gute Regeln. Das betrifft den Bitcoin, das betrifft einige NFTs, es betrifft die Utility Tokens, also die damaligen ICOs, und es betrifft den digitalen Euro, sofern er ein Stablecoin ist.
Und sofern ein Stablecoin ist, meinst du, sofern er auf einer Blockchain läuft?
Also der digitale Euro ist nochmal ein ganz besonderes Konstrukt. Ja. Also die EZB sagt ja, sie macht den digitalen Euro und einverstanden, sie macht den digitalen Euro, aber sie macht nicht den digitalen Euro, sondern sie macht eine Variante des digitalen Euros. Der digitale Euro ist eigentlich so eine Art generisches Wort, was dafür steht, dass der Euro technisch gesehen auf eine modernere Infrastruktur gebracht werden soll. Und momentan gibt es eigentlich zwei große Arten des digitalen Euros, wie man sie in den nächsten Jahren sehen wird. Das eine wäre die Variante von der EZB. Das ist quasi so eine Art Debitcard, würde man sagen. Ja, die soll sich dann einklinken, analog zu einer Kreditkarte, in das iPhone, in den E-Commerce und so weiter und bietet letztendlich den Kreditkarten die Stirn. Kann man gut finden oder auch schlecht finden. Aber zumindest ist das politische Ziel, dass man eine europäische Zahlungsinfrastruktur hat und nicht alles über amerikanische Kreditkartenfirmen macht, jetzt nicht ganz verkehrt, ehrlich gesagt, ja. Aber es gibt andere Probleme bei dem EZB-digitalen Euro, nämlich, dass man sich fragt, wozu brauchen wir das denn eigentlich? Weil der Kunde, also du und ich, wir haben heute schon das Handy und wir können heute schon unseren Espresso, unser Bahnticket und so weiter, alles wunderbar mit dem iPhone bezahlen und es funktioniert super. Da brauchen wir eigentlich deswegen keinen EZB-digitalen Euro. Deswegen ist das auch alles hinter der Kritik.
Und naja, der einzige Grund, warum ich mir das vorstellen könnte, warum es auch noch sinnvoll wäre, ist, dass es halt kein Gegenparteirisiko gibt. Ja, und viele haben halt eben Angst, dass sie bei der Bank, wenn die das Geld dort lassen beim Bankkonto, jetzt gibt es ja immer mehr Bankenkrisen und dass halt dieses Geld dann auch weg ist. Und beim digitalen Euro, so wie ich es verstanden habe, ist ja so, dass die EZB dann wirklich dafür bürgt und die kann natürlich immer Geld zur Verfügung stellen.
Ganz genau richtig. Also deswegen ist, also ich mag die Analogie mit der Debitcard, also der digitale Euro von der EZB ist so eine Art Debitcard. Ich mag das grundsätzlich gerne. Mit einem großen Aber, das hast du gerade gesagt, die Debitcard wird von einer privaten Firma bereitgestellt und das, was die EZB macht, käme halt direkt von der EZB. Das heißt, das Counterparty-Risiko würde entfallen. Wir haben jetzt ja nicht über die Inflation gesprochen, das ist ein anderes Thema, aber zumindest im Falle einer Bankenkrise wäre dann der Euro, der bei der EZB gespeichert würde, sicher. Und neben dem, was die EZB macht als digitalen Euro, gibt es eben noch eine andere Art des digitalen Euros, das wäre der Stablecoin. Das würde bedeuten, man würde so wie die US-Dollar-Stablecoins den Euro auf Ethereum oder auf anderen Netzwerken abbilden und letztendlich durch eine private Firma, das würde alles reguliert werden durch die MiCA und dann hätte man die Chance, Euro-Stablecoins analog zu den US-Dollar-Stablecoins zu haben. Ja, das hat Vorteile, ja.
Ich verstehe, also die werden auch mit der MiCA-Regulierung reguliert und jetzt nicht die digitale Zentralbankwährung. Die wird natürlich nicht von der MiCA-Regulierung reguliert, sondern halt ein digitaler Stablecoin, der von einem privaten Unternehmen vielleicht mal angeboten wird.
Exakt, genau so. Und zwar, und eigentlich ist die MiCA natürlich auch nicht perfekt, gell? Da gibt es schon ein paar große Schwachstellen. Aber interessant ist halt Folgendes, dass Amerika mit der Regierung von dem Präsident Biden letztes Jahr im März verlautet hat, also das ist ein Announcement von dem Weißen Haus, dass man den gesamten Kryptobereich jetzt mal ordnen möchte und regulieren möchte und man weist letztendlich den ganzen Behörden Zuständigkeiten zu. Ja, die Behörde SEC kümmert sich um die digitalen Wertpapiere, die Fed kümmert sich um den digitalen Dollar und so weiter und zu dem Zeitpunkt dachte ich, wow, die Amerikaner, die geben jetzt Vollgas und da sieht unsere MiCA plötzlich alt aus. Aber das war alles vor mehr als 12 Monaten und letztendlich ist hier wenig geschehen. In Amerika ist die Situation die, dass sich die Behörden teilweise anlegen miteinander, also die streiten miteinander, wer eigentlich jetzt für was zuständig ist. Das sieht man wunderbar bei dem Ethereum zum Beispiel. Ja, beim Ethereum sagt die SEC, Ethereum ist wahrscheinlich in unserem Bereich, weil es möglicherweise ein digitales Wertpapier ist. Und die Rohstoffbehörde sagt so, nee, Ethereum ist eigentlich dezentral, so wie Bitcoin. Wir sind dafür zuständig. Und jetzt sagt die eine Behörde Hü und die andere Behörde Hot. Und Coinbase als Firma sagt dann, ja, also wir wissen überhaupt gar nicht mehr, wie wir uns verhalten können. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Das ist letztendlich rechtliche Unsicherheit. Und was dann passiert, ist auch schon aktenkundig. Auch Coinbase überlegt, Amerika den Rücken zu kehren, aber eben nicht nach Europa, weil die MiCA-Regulierung auch nicht perfekt ist, sondern die prüfen zum Beispiel gerade, ob sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Börse aufbauen. Ja, das zeigt die Situation sehr, sehr, sehr gut. Europa hat es gut gemacht, momentan aufgrund des amerikanischen Zögerns auch besser als Amerika. Aber die europäische Regelung ist schon auch echt hart für die Firmen, so dass Coinbase eben momentan, wie gesagt, Dubai und die UAE eben prüft, um sich dort anzusiedeln.
Und was ist daran denn so hart? Also, dass das alles in Deutschland zum Beispiel oder in der EU verwahrt werden muss?
Ja, also, das ist halt, also letztendlich, also, Regulierung vielleicht, warum brauchen wir denn überhaupt Regulierung? Regulierung bedeutet, dass der Staat den Unternehmen Lizenzen erteilt, mit Geld und Konsorten, Aktien und so weiter zu hantieren. Und der Staat ermöglicht einer Firma, einer Bank zum Beispiel, eben diese Geldgeschäfte zu machen. Er ermächtigt sie dazu, und wenn eine Bank das missbraucht, dann würde der Staat dieser Bank die Lizenz entziehen. Dann würde die Bank sich zurückziehen und würde pleite gehen, weil sie die Lizenz verloren hat. Und damit ist die Lizenz, die in der Regulierung begründet ist, eigentlich ein Instrument der Komplexitätsreduktion, weil ich als Philipp oder du als Eva, wir können bei der Sparkasse oder bei der Volksbank unsere Euros parken, und wir können davon ausgehen, dass der Euro morgen und nächstes Jahr und nächsten Monat noch da ist, und wir müssen nicht Online-Banking verstehen, wir müssen nicht das Thema Banken verstehen und gar nichts, sondern wir können einfach der Online-Banking-App vertrauen. Wenn die Bank Schindluder damit treibt, dann würde ihr die Lizenz entzogen werden und dann würde die Sparkasse oder die Volksbank vom Markt verschwinden. Und deswegen ist die Regulierung, die sich dann in den Lizenzen zeigt, für die Leute gemacht, die letztendlich kein Interesse oder auch keine Zeit haben, sich mit den Details der Technologie zu beschäftigen. Und deswegen ist Regulierung, wenn sie gut gemacht ist, eigentlich gut, weil sie letztendlich Firmen ermöglicht, Produkte, also wie zum Beispiel ein Girokonto, anzubieten für 80 Millionen Deutsche oder 400 Millionen Europäer. Deswegen ist die Regulierung an sich gut. Wenn sie schlecht gemacht ist, dann ist sie entweder zu lasch, dann ist der Verbraucherschutz nicht gegeben, dann werden die Leute betrogen, oder die Regulierung ist zu hart, dann würden die Leute zum Beispiel eingeschränkt werden, wenn man ihnen verbieten würde, Bitcoin zu erwerben. Und deswegen ist die Regulierung eigentlich gemacht für Leute, die sich mit dem Thema nicht groß beschäftigen können, weil sie keine Lust drauf haben oder es auch vielleicht nicht verstehen oder auch nicht verstehen wollen oder weil sie keine Zeit haben. Kleines Beispiel, ich hatte letztens mal reiner Zufall einen Chefarzt kennengelernt von einem Münchner Klinikum, und der sagte mir halt, also er findet Bitcoin, Ethereum und so weiter irre spannend, aber er arbeitet 70 Stunden pro Woche und hat eine Familie und alles, und er kann einfach sich nicht einarbeiten in das Thema. Er würde es gerne kaufen, aber er traut sich nicht, weil er nicht weiß wo. Und das ist genau diese Person Menschen, und da gibt's Millionen davon, die interessieren sich vielleicht für ein Thema X, aber die haben einfach nicht die Zeit und die Kapazität, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und solche Leute könnten dann in Zukunft sich eben an regulierte Finanzdienstleister wenden, die eben das Thema Krypto im Produktkatalog drin haben. Also in Deutschland wäre das Coinbase oder die Börse Stuttgart. In Österreich gibt's, glaube ich, Coinpanion, Bitpanda und ähnliche, die letztendlich als regulierte Dienstleister gelten, wo sich dann eben dieser Chefarzt hinwenden kann und er davon ausgehen kann, dass diese Firmen gut arbeiten, die Assets, die Bitcoins und so weiter sicher verwahren, weil genau dafür die Lizenz erteilt wurde. Faktisch ist die Lizenz, die der Regulierung entstammt, die Möglichkeit für Firmen, sich an den Markt zu wenden und Werbung dafür zu betreiben. Also Regulierung, also wenn du das Ende zu Ende denkst, ist die Regulierung die Möglichkeit, Marketing zu machen im Finanzbereich. Auch Marketing für den Bitcoin, wenn jemand die entsprechenden Mika-Lizenzen hat. Deswegen ist die Regulierung aus meiner Sicht gut für Leute, die der Sache nicht auf den Grund gehen können oder wollen, mangels Zeit oder Fähigkeit oder Verständnis oder whatever.
Mhm. Und es gibt ja auch noch einen zweiten Gesichtspunkt bei der Regulierung, den finde ich auch ganz spannend, weil es ist ja auch so, dass die Regulierung in Deutschland halt zum Beispiel besagt, dass eine Bankeinlage bis zu 100.000 Euro ja immer geschützt und gesichert ist. Und ich denke, dass es eine Folge daher ist, dass halt viele sagen, okay, mein Geld am Bankkonto ist sowieso sicher, und dann sogar weitergehen. Mittlerweile gibt es ja auch ein paar, die vielleicht so ein hohes Vermögen haben und schon über 100.000 Euro bei der Bank verwahren und dann eigentlich nicht wissen, dass das Geld wirklich total unsicher dort liegt. Und ich denke, das ist auch so eine Folge der Regulierung oder dessen, dass man die Leute nicht genug informiert, dass so viele noch immer glauben, dass das Geld auf der Bank sicher ist. Und dadurch entstehen dann halt oft so Kettenreaktionen, dass halt eine Bank dann ganz viele Kundenanfragen nicht bedienen kann, weil alle gleichzeitig darauf zugreifen wollen, Vertrauen verlieren. Und dadurch entsteht ja eher so ein Banksystem, das halt nicht mehr sehr nachhaltig ist und wieder mit Steuerzahlern gerettet werden kann. Dann ist natürlich ein Kritikpunkt der Regulierung, wenn es keine Regulierung gäbe, dann muss man halt mal gucken, was man wirklich mit seinem Geld macht und wirklich vom ersten Euro mal schauen, ob das auch wirklich richtig verwahrt ist und ob man nicht wirklich mit Bitcoin das auch mal selbst verwahrt.
Ja, absolut. Also genau. Also ich wollte jetzt ja auch die Regulierung nicht unüblicherweise schönreden, weil der Punkt ist ja der, Bitcoin, Ethereum und all das bietet den Leuten die Möglichkeit, ihre Assets selber zu verwahren, wenn sie möchten, wenn sie es verstanden haben und wenn sie der Sache auf den Grund gegangen sind. Aber es ist die Möglichkeit, es ist die pure Freiheit. Wenn ich das möchte, dann kann ich meine Euros aus meiner Sparkasse rausholen und ich kann die in Bitcoin, Ethereum oder in irgendwelchen anderen Tokens speichern. Das ist meine Entscheidung. Aber wenn ich eben den Private Key verliere, dann muss ich auch persönlich die Risiken tragen und ich kann mich bei niemandem dafür beschweren. Wenn ich dieses Risiko nicht tragen möchte, dann bin ich eher bei einer regulierten Börse aufgehoben. Und ja, das Geld ist quasi bei einer Bank gespeichert und man kann sich jetzt drüber streiten, ob das sicher ist oder nicht. Aber der Punkt ist aus meiner Sicht folgendes. Die zentrale Frage ist auch hinsichtlich Bitcoin, ist eigentlich, wie stabil ist das System, in dem wir leben, gebaut? Und jetzt wohnen wir in Deutschland und du kommst aus Österreich und Europa und so weiter. Das System ist relativ gut gebaut und ist relativ stabil, sodass wir keine Angst haben müssen, dass bei der Sparkasse zum Beispiel von heute auf morgen Euro wegkommt. Ja, das heißt, wir können der Sparkasse schon vertrauen. Aber die Frage ist, ob das immer so bleibt. Wir sehen, dass vielleicht gerade durch die Inflation die ein oder andere Institution, also Geldwertstabilität, erste klitzekleine Risse bekommt. Das heißt, es gibt gute Gründe, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, das Thema zu hinterfragen und zu überlegen, ist mein Geld wirklich so sicher? Ich glaube, Stand heute ist es schon sicher. Also ich hab auch ein Konto bei der Sparkasse und bei der Volksbank. Ich habe überhaupt keine Angst, dass mein Geld hier von heute auf morgen wegkommen würde. Aber vielleicht ändert sich das mal. Und dann muss man sich damit beschäftigt haben. Aber viel spannender ist noch folgender Punkt. Jetzt leben wir halt in Europa und unsere Vorfahren haben das System und die Institutionen gut gebaut. Aber was wäre denn, wenn wir in einem anderen Land leben würden? Zum Beispiel Argentinien. Dort sehen wir, dass die Institutionen gerade kaputt gehen. Inflation.
Oder Zypern.
Richtig, auch Europa. Dann in der Türkei gibt es eine Inflationsrate, die sehr hoch ist. Das politische Regime wackelt. Oder ganz extrem natürlich der Libanon, wo das Bankensystem überhaupt gar nicht mehr funktioniert, sodass die Leute, die jetzt dort die Fähigkeit haben, technisch gesehen, und auch die Möglichkeit, also Besitz von Handy, Strom und Internetzugang, dass die Leute dort im Libanon beginnen, sofern sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel US-Dollar-Stablecoins zu transferieren mit QR-Codes oder halt natürlich eben auch den Bitcoin. Deswegen, ich glaube, um den Bitcoin richtig zu verstehen, muss man eigentlich überlegen, was ist das institutionelle Umfeld, in dem wir leben? Ändert sich das vielleicht oder geht es vielleicht kaputt? Und vielleicht braucht man eigentlich die Perspektive von jemandem, der im Libanon lebt, jetzt gerade, wo das System gerade wirklich in Schieflage geraten ist, weil die Person dort vielleicht den Bitcoin und Kryptoassets viel besser verstehen kann als wir.
Ja, das ist auf jeden Fall, das merke ich ja auch immer, wenn ich mit Menschen rede, mit Flüchtlingshintergrund oder dergleichen oder Migrationshintergrund, das ist total, also da braucht man nur in 2 Minuten erklären, was Bitcoin ist und das ist sofort verstanden. Ach, das hätte ich mitnehmen können, aber wäre jetzt kein Problem gewesen, dass ich das abhebe und das sehe ich auch total. Natürlich ist es auch dort ein Thema, dass die Volatilität hoch ist. Klar, aber natürlich gegen eine sehr hohe Inflation des jeweiligen Landes, wie in der Türkei von 100%, ist natürlich auch die Volatilität von Bitcoin auszuhalten. Oder dann natürlich kann man auch zumindest auch kurzfristig in so einen Stablecoin auch ausweichen. Da ist ja zumindest die Volatilität eine kurze Zeit nicht gegeben. Ein Thema wollte ich ja auch noch mit dir besprechen. Was ich super spannend finde, gerade zur Zeit, ist nämlich Artificial Intelligence, also AI. Es ist ja ganz offensichtlich, dass jetzt auch der AI-Winter vorbei ist, dass wir jetzt wieder wirklich reinkommen in so ein starken Hype-Thema über ChatGPT, was es da alles möglich ist. Auch viel Angst. Also es erinnert mich so ein bisschen an Bitcoin wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, dass natürlich, dass viele das Potenzial sehen, aber auch ganz, ganz viele halt auch die Angst sehen und die Angst haben davor, dass es auch Arbeitsplätze wegnehmen kann, dass es halt ganze Industrien zerrüttet. Hast du dich da schon mit AI weiter beschäftigt und denkst du, dass man das irgendwie auch kombinieren könnte mit Bitcoin?
Ja, das ist auch ein ganz tolles Thema. Also ich bin jetzt kein AI-Experte, gell? Ich bin Anwender und habe es aber versucht mal anzuwenden und war wirklich durchaus beeindruckt von ChatGPT. Also ein paar Beispiele. Ich habe mal ChatGPT gefragt, bitte baue mir mal eine Agenda für eine Blockchain-Konferenz. Und das, was da rauskam innerhalb von 10 Sekunden, war also absolut druckfertig. Das hätte ein Mitarbeiter nicht besser hinbekommen können. Fehlerfrei, rechtschreibfehlerfrei, also wirklich beeindruckend, ja. Anderes Beispiel habe ich nicht selber gemacht, aber habe ich gehört, dass ein Kind ChatGPT gefragt hat, ich würde gerne mehr Fernsehen schauen, welche Argumente soll ich meinen Eltern vorbringen, damit ich das erreichen kann, ja. Und ich habe selber mal ausprobiert, die Argumente, die ChatGPT dem Kind da sagt, das ist schon beeindruckend.
Ja, wurde es überzeugt.
Es sind gute Argumente, ja. Also wenn das Kind das jetzt einfach nicht nur vorquasselt, sondern tatsächlich wirklich verinnerlicht hat diese Argumente und weiß, warum die Argumente ziehen, da muss man schon sagen, das ist wirklich echt gut. Ja, das heißt, diese AI ist schon beeindruckend, ja, und verändert sich ja auch irre schnell. Das Thema AI ist insofern faszinierend, weil halt die Hürde so niedrig ist. Die Leute gehen auf ChatGPT, machen sich einen Account und keine 2 Minuten später können die das anwenden und alle sind geflasht und beeindruckt. Bitcoin, da geht's um Geld, ist eine Nummer komplexer. Ja, wer Bitcoin oder Ethereum nutzen möchte, der muss sich erst onboarden, dann muss da Geld drauf, dann muss er den Personalausweis zeigen. Das dauert mal ein paar Minuten und 1-2 Tage, bis es läuft. Noch extremer sind natürlich die Fähigkeit, die Wallets zu bedienen. Es dauert wahrscheinlich Wochen, bis man da firm ist in dem ganzen Bereich. Das heißt, die Onboarding-Fähigkeit in die AI-Welt ist einfach viel einfacher. Und deswegen erklärt es auch, dass innerhalb von 6 Monaten, also wirklich Millionen von Menschen plötzlich ChatGPT nutzen. ChatGPT wirkt für uns als künstliche Intelligenz, weil eben so wirklich schlaue Sachen aus diesem Ding rauskommen. Aber technisch gesehen, also so wie ich es zumindest verstanden habe, ist es eigentlich nichts Besonderes, ja, sondern ChatGPT ist keine künstliche Intelligenz, sondern es ist eher gut verschaltete Wahrscheinlichkeiten von Worthäufungen, das halt dann letztendlich zusammengesetzt wird zu vernünftigen Worten und Absätzen, sodass wir denken, es ist künstliche Intelligenz, aber es ist aus meiner Sicht keine echte künstliche Intelligenz. Aber die echte künstliche Intelligenz wird, also dass ein Computer wirklich denkt anstatt uns oder für uns, dauert sicherlich nicht mehr lange, deswegen möchte ich es auch gar nicht kleinreden. Aber uns ist beeindruckend. Ich glaube, man muss das, also meine Lesart ist eigentlich wie folgt. Ich glaube nicht, dass die AI uns, die zumindest heute schon existiert, sofort ersetzen würde. Man muss die AI eigentlich eher begreifen, also ChatGPT, als Assistent. Ja, stell dir vor, du bist Chef oder Abteilungsleiter oder Manager oder auch Mutter oder was auch immer und du hast um dich rum einen Apparat, den du managen musst. Du hast jemand, der macht Korrekturlesen. Dann hast du einen Sekretär, Sekretärin, die macht die Termine. Du hast ChatGPT, die hilft dir, Texte zu schleifen, Texte zu formulieren, vielleicht auch hier und da mit einem Brainstorming. Das hättest du vorher bei einem Mitarbeiter ausgelagert oder vielleicht eine Werbeagentur. Das macht halt jetzt der Computer. Aber das Bild einer AI als persönlicher Assistent ist aus meiner Sicht das Richtige, weil denken muss immer noch ich. Der Mensch ist derjenige, der das Ganze orchestriert und zusammensetzt und aggregiert und daraus irgendwie was macht. Und er wird halt letztendlich effizienter darin, dass ihm Leute oder Dinge oder Techniken oder Tools halt helfen. Ich glaube, das ist das richtige Bild. Aber trotzdem muss man sich dringend mit dem Thema beschäftigen, weil zum Beispiel eine Werbeagentur oder ein Werbetexter zum Beispiel oder auch Medienschaffende oder auch Copywriter, also die Texte schreiben, die sind schon im Risiko, dass sie quasi ihre Tätigkeit an diese Art von künstlicher Intelligenz verlieren. Aber die Leute sollten sich eher mit dem Thema beschäftigen, verbieten und ein Ban hilft überhaupt gar nicht, sondern man muss sich dieser Technologie ermächtigen und das Beste draus machen und versuchen, durch die Technologie besser zu werden und effektiver zu werden, sie zu verteufeln oder wie auch in Italien geschehen, die Internetseite abzuschalten. Ich glaube, das bringt nichts.
Ja, ich hatte ein ganz spannendes Interview auch mit Sam Altman gehört, bei Lex Friedman. Also Sam Altman ist der Gründer von OpenAI und damit auch ChatGPT. Und ich fand es so super spannend, als er gefragt worden ist, ja, denkst du, dass es dann überhaupt keine Programmierer mehr gibt? Weil man kann ja auch mit ChatGPT richtig gut verschiedene Programmiersprachen, C++, Java, alles, wirklich ganze Apps entwickeln. Und er meinte, nee, also es wird viel, viel mehr Programmierer geben, weil die dadurch einfach schneller sind und man kann auch viel, viel mehr programmieren und dann wird auch eben das Bedürfnis nach mehr Programmen auch nochmal steigen. Und das fand ich, also diese Sichtweise fand ich halt auch super interessant und eigentlich sehr technologiewillkommen heißend, was ja eigentlich super wichtig ist.
Absolut schlau. Mhm. Also und jetzt aber zum Thema Bitcoin und AI, also könnte aber auch Ethereum und AI sein, gell? Das ist generisch. Bitcoin und Ethereum ist ja basierend auf der Wallet-Architektur. Das heißt, wer auch immer die Private Keys hat, der kann über die Assets, also über den Wert verfügen und kann ausgehende Transaktionen tätigen. Oder er hat den Public Key und er kann eingehende Transaktionen einsehen. Ja, also quasi wie ein Zugang zum Bankkonto, also bildlich gesprochen. Jetzt könnte ich theoretisch eine künstliche Intelligenz bauen, die, der ich sage, bitte versuche als künstliche Intelligenz möglichst viele LinkedIn-Follower zu kreieren. Dann würde die künstliche Intelligenz sich selbst fragen, wie erzeuge ich viele LinkedIn-Follower? Dann kommen da 10 Ideen raus. Diese Ideen, die werden dann durchgespielt. Und jetzt könnte theoretisch die künstliche Intelligenz sagen, okay, ich beauftrage einen Freelancer, irgendwas zu machen, Text zu schreiben, Ideen zu haben, keine Ahnung, irgendwas. Und dann beauftragt die künstliche Intelligenz diesen Freelancer. Der Freelancer sagt, okay, ich mache das, kostet $10. Der Freelancer schickt seine Ergebnisse ein und die künstliche Intelligenz bezahlt den Freelancer dann mit, weiß ich nicht, 0,02 Bitcoin zum Beispiel, irgendwas. Und damit habe ich AI-Agents, die letztendlich in der Lage sind, Blockchain-Wallets, Bitcoin, Ethereum und Co. zu besitzen und dieses Geld, also dieses Budget zu nutzen, um damit Dinge einzukaufen. Kann eine Dienstleistung sein, kann Content sein, kann irgendwas sein. Und dann macht die AI mit dem eingehenden Content irgendwas und erzeugt zum Beispiel Follower auf LinkedIn und dann wird daraus so eine Art AI-Influencer zum Beispiel, ja, um es einfach mal als Beispiel zu machen. Das ist dieses Thema AI-Agents, die dann Zugang haben zu einem Konto oder zu einem Wallet. Ich glaube, das dauert kein halbes Jahr, dann werden wir Lösungen dieser Art sehen. Sofern ich diesen AI-Agent ausschalten kann, weil er zentral ist, weil er auf dem Computer steht, Stecker raus, Internet raus, ist das alles unkritisch. Aber es wird die Zeit kommen, vielleicht 2 Jahre, da werden schlaue Programmierer auf die irre Idee kommen, zu sagen, wir dezentralisieren einen AI-Agent, ähnlich wie Ethereum sich als Finanzinfrastruktur dezentralisiert hat, mit dem Ergebnis, dass man es nicht mehr stoppen kann, weil eben die Netzwerkarchitektur so gebaut ist, dass sie redundant ist. Das heißt, wenn ich einzelne Computer abstöpsele, habe ich immer noch 10, 20, 30, 40 oder 1000, 2000 weitere, die diesen ganzen Code laufen haben und damit habe ich einen unstoppbaren AI-Agent gebaut, ja. Ui. Und das ist keine 2 Jahre weg, würde ich mal behaupten, ja. Wird er die Welt erobern und verändern? Nee, weil das quasi noch eine dumme AI ist, aber ich glaube, diese Frühformen von unstoppbaren AI-Agents könnte man in 2 Jahren schon sehen. Und das ist schon was ein bisschen beängstigen darf, weil halt diese Entwicklung so irre schnell geht, gell? 2 Jahre wirkt jetzt gefühlt weit weg, aber wenn man sich mal überlegt, dass das schon halt bald ist, ja, und was passiert danach in nochmal plus 2 Jahren und nochmal plus 2 Jahren, muss man schon überlegen, so, möchte man das und stoppen wird man es nicht können, aber wie kann man es vielleicht regulieren, wie kann man es einhegen, wie kann man es in bestimmte Bahnen lenken und so weiter. Aber es ist ja alles Open Source, gell? Also wer auf Twitter diese AI-Chats oder Tweets mitliest, also ich mache das ab und zu, ich bin wirklich beeindruckt, wie unglaublich schnell aufgrund dieser Open Source-Thematik jemand einfach den existierenden Programmcode nimmt, selber auf seinen Server draufspielt, ein paar Änderungen vornimmt und zack, hat er eine neue AI programmiert, die toller, besser, schneller ist und so weiter, ja. Und jetzt eine ganz, ganz, ganz spannende Frage und ich habe keine Antwort darauf. Wer zum Beispiel Kinder hat im Alter von, sagen wir mal, 7, der merkt, dass sein eigenes Kind arbeitsfähig ist im Sinne des Studiums und so weiter, vielleicht in 11 oder in 13 oder in 15 Jahren, ja, dann ist diese Person, also das heutige Kind, so weit ausgebildet, dass das Kind in einer Firma arbeiten könnte und Geld verdienen könnte. 15 Jahre, ja. Und wenn man sich überlegt, was im Blockchain-Bereich mit einer ordentlichen Dynamik, aber im AI-Bereich mit einer absolut unglaublich krassen Dynamik vonstatten geht, in ein paar Jahren, muss man sich mal überlegen, was passiert eigentlich in 15 Jahren, wenn dann das gehegte und gehütete Kind endlich mal in den Arbeitsmarkt eintreten kann. 15 Jahre, ja. Und dann ist man sofort bei der Frage, was muss man eigentlich heute einem 7-jährigen Kind beibringen, dass das in 15 Jahren noch gebraucht wird am Arbeitsmarkt. Und ich habe ehrlich gesagt keine Antwort auf die Frage. Also ich kenne auch niemanden, der eine hat. Aber das sind schon Dinge, die einem so ein bisschen schon große Fragezeichen entstehen lassen. Hast du eine Antwort, Eva?
Nee, also eine Antwort habe ich nicht, aber ich glaube, du hast es dir selbst schon eine Antwort gegeben, ganz am Anfang, nämlich, dass man es nicht verbieten soll. Also, dass da wirklich mehr herumexperimentiert werden soll, dass auch genau bei den Hausübungen selbst AI, ChatGPT benutzt werden kann, weil man nimmt es halt als Basis und baut dann als Mensch dann vielleicht noch seine persönliche Geschichte drauf und macht es dadurch einzigartig. Also ich glaube, das ist schon mal das Wichtige, dass man es nicht verbietet und dann nochmal guckt, was draus wird. Und dann fand ich auch noch einen ganz super interessanten Punkt, den du vorher nochmal erwähnt hast, mit der AI, die sich da verselbstständigt und dann auch noch Open Source ist. Also was ich daran wieder beruhigend finde, ist bei Open Source die Dezentralität, die mich ja auch bei Bitcoin so anspricht, dass man jetzt nicht sagt, okay, diese ganzen Entscheidungen, das übernimmt jetzt eine AI, sei es jetzt auch von OpenAI, die ja jetzt mittlerweile auch kommerziell ist, sondern da gibt's hunderte von denen, die gar nicht kooperieren, sondern halt sich da auch irgendwie auf ihre eigenen Ziele dann auch nochmal verfolgen und dadurch auch bessere Lösungen liefern können.
Ja, und das ist halt schon, das ist diese Open-Source-Thematik, die letztendlich jedem ermöglicht, seine mit entsprechenden Fähigkeiten eine AI zu bauen, zu trainieren in einem bestimmten Kontext für bestimmte Zwecke. Und es geht so unglaublich schnell. Also ich habe, also wenn man bestimmte Tweets liest in dem AI-Bereich, ich habe pro Tag 10 neue Produkte oder Startups, unglaublich, ja. Und das hört ja auch nicht auf, sondern das bleibt exakt genau in dieser Geschwindigkeit. Und das ist schon faszinierend. Also verbieten bringt nichts, kann man nichts. Man muss sich eher damit beschäftigen und sich dringend mit dem Thema auseinandersetzen. Aber wie der Staat auf sowas reagieren sollte, im Sinne von Regulierung, sollte er Unternehmen verbieten, es zu nutzen? Sollte er es fördern? Sollte er vielleicht die Rechtswissenschaft aufrüsten, damit entsprechende Regelungen erzeugt werden können und so weiter? Also da gibt es eigentlich momentan so gut wie keinen Diskurs.
Ja, das fällt mir auch total auf. Da sind wir echt noch total hinten nach. Ja, was da auch noch so Probleme aufwerfen kann, auch so philosophische Probleme. Da standen wir ja auch ganz, ganz lang an bei den selbstfahrenden Autos. Also da vielleicht bewegt sich da was auch mal in die Richtung, aber das war ja auch immer so ein großes Problem. Wie entscheidet sich das? Wer übernimmt die Verantwortung für diese Entscheidung, wenn da so eine AI halt auch eigenverantwortlich selbst etwas unternimmt, ne? Also da gibt's noch ganz viele Fragezeichen. Du sprichst ja auch viel an von AI und Startups und dergleichen. Siehst du denn im Bitcoin-Bereich oder auch bei Ethereum so große Unterschiede an Startups? Sind die Bitcoin-Startups erwachsener? Oder bei Ethereum gibt es da auch schon viel mehr, ja natürlich auch viel mehr Erfahrung. Sind die Entwickler dort irgendwie auch noch weiter fortgeschritten bei Ethereum, weil man damit mehr machen kann, so was ich gehört habe mit der Blockchain? Was ist so sein Einblick?
Also mein Bitcoin als Kerntechnologie läuft halt einfach seit 10 Jahren oder seit 12 Jahren und es funktioniert halt einfach. Also was will man da als Unternehmer verbessern? Also in dem reinen ursprünglichen Bitcoin-Bereich gibt es eigentlich wenig Startups relativ zu anderen Bereichen. Es gibt Startups, die sich mit der Verwahrung beschäftigen. Es gibt Startups, die sich mit der Besteuerung beschäftigen. Die ganzen Exchanges waren mal Startups und so weiter. Es gibt tolle Startups, die ermöglichen, die Bitcoins auf eine nicht technische Weise zu speichern. Also zum Beispiel, ich nehme meinen Private Key und meißel den ein in Stahlringe, die dann auch im Feuer nicht zerstört werden können und so weiter. Das sind alles Verwahrungstechnologien, die hier entstehen können. Aber relativ zu Ethereum ist es schon so, dass der Ethereum-Bereich deutlich innovativer ist. Das liegt daran, dass ich auf Ethereum-Basis eben Dinge tokenisieren kann. Ich kann quasi Tokens auf Basis von Ethereum abbilden. Das kann der Dollar sein, das kann NFT sein, DeFi und alles Mögliche. Und es hat halt wirklich eine unglaubliche innovative Kraft freigesetzt, die sich wahrscheinlich vor allem in dem Metaverse zeigen wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Trotzdem werden die Karten neu gemischt. Wir haben in dem Bitcoin-Bereich das Lightning-Netzwerk, was dazu führen wird, dass quasi leichte, kleine Transaktionen aus dem Hauptnetzwerk rausgenommen werden und in das Lightning-Netzwerk verschoben werden. Also quasi schwere, sicherheitsbedürftige, große Transaktionen gehen auf der Original-Bitcoin-Chain durch, kostet dann auch Transaktionsgebühren, paar Dollar, vielleicht auch mehr. Und kleine Massentransaktionen, die nicht so sicherheitsbedürftig sind, die würde man auf das Lightning-System offloaden. Das macht total viel Sinn und dadurch entsteht eine gewisse innovative Fähigkeit. Es gibt gerade in dem Lightning-Bereich irre viele Startups, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Nicht ganz so viel wie im Ethereum-Bereich, aber es ist trotzdem bemerkenswert. Und jetzt hat ja durch die jüngsten Updates hat es ja die Möglichkeit gegeben, neben dem reinen Bitcoin auf die Bitcoin-Blockchain eben auch kleine Programmcode-Schnipsel reinzuspeichern, sodass quasi Tokens auf Bitcoin-Basis entstanden sind. Das sind die BTC
20.
Ja, genau, BTC20-Tokens, also an ERC20 angelehnt. Da gab es jetzt diverse Meme-Coins und so weiter. Sofort brach der Hype los, sofort irgendwelche Betrügereien und. Man kann aber jetzt schon sehen, dass genau das eine unglaublich innovative Kraft freisetzt, zum Guten wie zum Schlechten, gell? Also da kommen Leute mit ehrlichen Ansinnen, die wirklich versuchen, tolle Sachen zu bauen. Aber die anderen Leute fangen sofort wieder an, irgendwelchen Leuten irgendwelche Schrott-Tokens zu verkaufen und es zu missbrauchen. Beides, ja, wie aus dem also deswegen, man weiß immer nicht, was ist besser, ja. Hätte man die Büchse der Pandora geschlossen lassen müssen, dann wären diese ganzen Betrügereien auf Ethereum passiert, aber auch die tollen Innovationen. Oder war das jetzt in Ordnung, den BTC20-Standard zu bauen mit den Inscription und den Ordinals und damit letztendlich zwar die innovative Kraft auch auf das Bitcoin-Netzwerk zu bringen. Auf der anderen Seite eröffnet es halt mal wieder Betrügern Tür und Tor.
Ja, spannend, wie du das jetzt gerade siehst. Finde ich auch sehr interessant. Ich bin ja selbst auch genervt von dem Ganzen, weil ich ja schon seit über einer Woche versuche, eine Bitcoin-Transaktion auf mein Lightning-Wallet durchzusetzen. Und das kostet über 8 € für meine 20 € umgerechnete Transaktion. Also also es ist halt derzeit wirklich alles sehr, sehr voll und die Gebühren sind sehr, sehr hoch. Das ist halt jetzt diese Folge davon.
Ja, aber gut, das ist ja eine Phase, gell? Also das wird sich kalibrieren. Immer wenn die Gebühren, zwar bei Ethereum ja auch so, gell, wenn die Gebühren hoch sind, dann entsteht dadurch quasi ein Problem, was es zu lösen gilt. Und so sind im Ethereum-Bereich die ganzen L2-Lösungen entstanden, ja. Also primär Matic/Polygon und so weiter. Und die fangen jetzt die ganzen Massentransaktionen ab. Und so langsam fängt sich das alles an, ganz gut zu normalisieren mit diversen Ebene-2-Netzwerken im Ethereum-Umfeld. Aber Ethereum bleibt als Mutterchain trotzdem erhalten und macht halt die großen Transaktionen. Beim Bitcoin wird es, glaube ich, genauso laufen. Ja. Momentan ist so eine Phase, sind die Transaktionsgebühren relativ hoch. Und es wird sich dann normalisieren. Aber es hat halt auch gezeigt, das fand ich spannend, dass man mit Spam-Transaktionen das Bitcoin-Netzwerk echt schädigen kann. Also lahmlegen kann man es nicht, aber man kriegt schon einiges an Sand ins Getriebe geschmissen, wenn ich einfach die Bitcoin-Knoten voll spamme mit Zehntausenden von Transaktionen, sodass wir jetzt drüber reden. Ja, und wenn wir drüber reden, sprechen andere Leute auch darüber. Manche fangen dann an zu zweifeln. Der erste fängt vielleicht an, seine Bitcoins zu verkaufen, weil er das Ende kommen sieht und. Es ist halt mal wieder Sand im Getriebe. Das wird alles ausgestanden werden. Die Innovation wird das heilen. Unternehmer werden Dinge programmieren. Aber wer hätte denn damit rechnen können? Das kam schon wieder, wie die ganzen Crashs letztes Jahr, out of nowhere.
Ja, interessant. Und deswegen ist es ja auch wirklich so spannend, über Bitcoin einen Podcast zu machen. Ich werde auch oft gefragt, ja, kann man da überhaupt so viel sprechen? Aber man wirklich, es passiert immer etwas. Und es ist auch sehr spannend, das jetzt zu verfolgen, wie das auch gelöst wird, ob das vielleicht auch wieder, zurückgerollt wird in irgendeiner Form und Art und Weise. Man sieht auf jeden Fall, dass es sehr gut ist, dass man bei Bitcoin immer sehr konservativ ist, wenn sobald irgendwie ein neues Update möglich ist oder nicht. Und das wird ja meistens auch abgelehnt. Aber Philipp, ganz zum Schluss nochmal, wie siehst du denn jetzt nachdem wir so viel besprochen haben, die Zukunft von Bitcoin? Was ist eine mögliche und auch realistische Wertentwicklung in den nächsten Jahrzehnten?
Naja, das ist nicht, eigentlich ist es keine schwierige Frage. Man muss aber letztendlich die Zeithorizonte auseinanderhalten. Also quasi auf die lange Frist, also mit lange Frist meine ich 5 Jahre plus, ist es aus meiner Sicht extrem wahrscheinlich, dass der Bitcoin sich deutlich positiv entwickeln wird. Es ist ganz einfach. Wir sind heute schon bei 19,3 Millionen Bitcoins. Am Ende des Jahres sind wir bei 19,6 Millionen, nächstes Jahr dann bei 20, irgendwas Millionen. Das heißt, es verbleiben nicht mehr so viel neu zu erschaffende Bitcoins. So gibt es das Protokoll vor. Und auf der anderen Seite haben wir diverse Gründe, warum die Leute sich zunehmend mit dem Thema beschäftigen. Ja, es gibt Unternehmen, es gibt Länder, die anfangen wirklich ins Wackeln zu geraten. Libanon hatten wir, Argentinien und ähnliches. Dann haben wir die US-Bankenkrise, wo die Amerikaner merken, dass ihre Einlagen auf ihrem Bankkonto nicht mehr sicher sind. Das heißt, da muss auch nur ein klitzekleiner Miniteil Richtung Bitcoin schwappen und zack, geht der Preis hoch. Wir haben die Fragestellung, dass eben der Dollar so langsam hinterfragt wird als primäre Währung auf der Erde. Ist ja bekannt, gell, die BRICS-Staaten überlegen, wollen wir eine eigene Währung aufbauen und wenn ja, wie bauen wir die und so weiter. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendein Land auf die Idee kommt oder eine Zentralbank zu sagen, jetzt kauf mal halt mal für ein bisschen Geld ein paar Bitcoins. Und das sind alles Nachfragekomponenten, die auf eine zunehmend kleiner werdendes Angebot treffen. Deswegen glaube ich, dass auf einem längeren Zeithorizont, 5 Jahre plus oder vielleicht auch 2 Jahre plus, der Preis sich eigentlich deutlich positiv entwickeln dürfte. Die Gegenmeinung wäre, dass Bitcoin verboten werden könnte. Kann man sich vielleicht hier und da vorstellen, aber nicht in Europa, weil in Europa eben die ganzen Gesetze nach Jahren der Arbeit in Stein gemeißelt wurden. Dass wir einen Bitcoin-Ban erleben, sehe ich überhaupt gar nicht. Wenn, dann wird es den Leuten aufgrund von dem ESG-Narrativ nur schwerer gemacht, in Bitcoin zu investieren. Ja, das heißt, die Börsen oder die Exchanges werden vielleicht mit derartigen Kosten überschüttet, dass es für die einfach schwerer wird, vernünftige Services zu fairen Preisen anzubieten. Da kann ein bisschen Ungemach drohen, aber nicht kurzfristig, gell, sondern vielleicht in 2-3 Jahren. Aber trotzdem würde ich langfristig, wie gesagt, 5 Jahre plus sagen, das dürfte sich positiv entwickeln. Aber kurzfristig weiß man es halt wirklich gar nicht, gell? Das ist so divers alles, ja. Ich habe nach wie vor das Tether-Problem, ja. Was passiert, wenn Tether explodiert? Was passiert, wenn jetzt der Aktienmarkt runterrauscht? Primär aufgrund der drohenden Krise, weil die Amerikaner ihre Schuldengrenze am 1. Juni erhöhen müssen. Und wenn die das nicht schaffen oder wenn das politisch falsch gemacht wird, dann entsteht quasi Druck auf die Aktienmärkte. Wenn dann das passiert, was letztes Jahr ist, dann fallen nicht nur Aktien runter, sondern die Kryptowährungen gleich mit. Ja, was ist, wenn der amerikanische Staat beginnt, zwar Bitcoin okay zu regulieren, aber die ganzen anderen Ethereum-Tokens eben eher hart anzufassen, dann geht die Liquidität aus den Märkten, dann haben wir schon wieder einen Kryptowinter. Und deswegen auf kurzfristiger Sicht, glaube ich, muss man aufpassen. Mit kurzfristig meine ich vielleicht so die nächsten 6 Monate und danach dürfte sich's eigentlich wieder aufhellen. Also quasi ganz konkret, jetzt alles Geld, was man hat, in den Bitcoin reinzuschmeißen, was man sowieso nicht machen darf, sollte man tunlichst unterlassen, weil schon ordentliche Risiken noch da sind. Aber dass man wie immer und überall gesagt die Cost-Dollar-Averaging-Methode ansetzt und sagt, jeden Monat 500 Euro, also konstant wirklich jeden Monat, egal welcher Preis, 500 Euro, das macht wie immer Sinn, sag aber nicht ich, sondern haben viele andere schon gesagt, das macht unglaublich viel Sinn, weil man dann diese Volatilität ausbügelt, aber wie gesagt, langfristig, glaube ich, darf man schon positiv sein. Wobei natürlich dann immer auch die Frage ist, wenn der Bitcoin auf diese Weise steigt, dann hat das einen Grund, nämlich, dass existierende Institutionen, wie zum Beispiel Geldwertstabilität, Klammer auf, Inflation, Klammer zu, ins Wanken geraten. Ja, das heißt, der Bitcoin ist schon auch ein Indikator, wenn er steigt, dass die anderen Institutionen, die gebaut wurden, ein bisschen wackeln. Ja, entweder in einem Land wie Libanon oder Argentinien oder in Europa eben eine hohe Inflation. Und deswegen ist es schon auch immer fragwürdig, ob man sich wirklich wünscht, dass der Bitcoin jetzt ganz schnell exorbitant steigt, weil das bedeuten würde, dass die Institutionen unter Stress kommen, mit allen Konsequenzen, ja, Demonstrationen, Inflation rauf und so weiter. Bin mir nicht sicher, ob man sich das wirklich wünschen soll oder ob man sich eher eine Art gemächlichere Adoption wünschen soll. Aber das ist alles, also das ist alles Zukunft und wenn du mit 10 Leuten redest, hast du 20 Meinungen, da kann man eigentlich auch fast nur daneben liegen, ehrlich gesagt.
Ja, aber das macht es ja auch so spannend, dass es da so viele verschiedene Meinungen gibt. Wie du sagst, ja, wenn es so schnell geht und wir sind ja auch wirklich in einem Geldsystem aufgebaut, dass also aus Schulden besteht und das ist natürlich sehr unangenehm für die Schuldner, wenn die Zinsen da wieder zu sehr steigen, wenn die Inflation auch hoch bleibt, ist natürlich auch für die Sparer nicht so toll, aber das alles von heute auf morgen umstellen, dann würde wahrscheinlich die Welt in Flammen stehen und das wollen wir ja auch alle nicht. Und das fand ich auch immer so toll bei den Bitcoinern, dass sie auch so optimistisch sind, dass es da jetzt gar nicht geht um irgendeinen Systemzusammenbruch, sondern wirklich um die Sache, hey, ich habe da eine Lösung, ich möchte von anderen erzählen, dass die halt dann auch irgendwie damit umgehen können, umgehen lernen, damit sie damit auch eine Fluchtmöglichkeit haben. Und das, ja, das finde ich auch immer eine sehr schöne Perspektive, da auch nochmal am Schluss, die man mitgeben kann. Und absolut. Also startet mal mit 1 Million Satoshi. Also daher auch der Bitcoin-Podcast und auch der Blog. Startet einmal, macht einmal wirklich den ersten Schritt, um da halt wirklich auch mal echte finanzielle Unabhängigkeit zu haben, weil das fand ich echt super spannend, dass man sagt, okay, das ist wirklich ein Asset, das gehört mir. Und dann einfach mal weitergehen, Dollar-Cost-Averaging wöchentlich, monatlichen Sparplan aufsetzen und dann halt gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Dann ist man auch noch mit den Nerven geschont und muss mit dem Bitcoin-Kurs nicht immer so mitfiebern. Und dann ist einem der eigentlich auch egal, wenn man ja 15 Jahre Horizont hat. Cool, Philipp. Also ich habe wahnsinnig viel auch von dir gelernt. Ich merke da, wir könnten echt noch 2 Stunden, glaube ich, reden, vor allem Mika-Regulierung. Da gab es wirklich ganz viel und wo du, glaube ich, richtig auch nochmal tief eingestiegen bist, aber auch bei AI ganz viele Gedanken gemacht hast und auch die Zentralbankwährungen. Ich möchte mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bedanken für die sehr erkenntnisreiche Stunde da und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Ja, vielen Dank für die guten Fragen und hat Spaß gemacht. Gute, tolle Fahrt, war ein gutes Gespräch, hat Spaß gemacht.
Danke, bis dann. Tschüss.
Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von 1 Million Satoshi. Das hilft, den Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcast, YouTube oder direkt im Artikel auf 1millionsatoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value for Value Podcasting 02 App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva@getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.